Nicht wieder, der Salzkammergut-Podcast von und mit Robert Steiner und Peter Zeitelhofer.
Servus!
Heute mit dem Koch und Hotelier vom Wolfgangsee, Dominik Edlinger.
Stell dir vor, du wachst mit 50 Jahren auf und sagst, boah, du hättest alle Möglichkeiten gehabt, es war vielleicht sogar einfach bei dir und du hast es nicht gemacht. Ich glaube, der Gedanke war 100-mal schlimmer in meinem Kopf, in meinem Leben, als wie das ich es jetzt mache und scheitere.
Mit Seesushi zeigt der Strobler, wie wertvoll Lebensmittel aus dem Salzkammergut sind und wie innovativ heimische Küche sein kann.
Das soll Seesushi einfach sein, es soll vor allem eine Inspiration sein, dass auch da im Salzkammergut, wo nichts ist, in Anführungszeichen, ja, im Vergleich zu einer Großstadt, so ein Konzept wie Seesushi, wo jeder gedacht hat, würden der da am Weißenbach, nicht einmal am See, am Weißenbach Sushi verkaufen, das möglich ist.
Christi, Peter, Robert, servus. Wir sind in Strobl, ich glaube zum ersten Mal im Wolfgangsee.
Ja, richtig, und ich freue mich richtig drauf.
Absolut. Was fällt denn dir ein zum Wolfgangsee? Was sind denn so deine ersten Bilder im Kopf, die du hast?
Das weiße Rössel am Wolfgangsee ist vielleicht ein bisschen touristisch.
Ich habe vor kurzem drinnen geschlafen für 2 Nächte.
Und wie ist es? Rössel.
Du, es war historisch.
Also ich bin natürlich ein großer Peter-Alexander-Fan, deswegen ist das natürlich jetzt das Erste. Aber wir waren ja gemeinsam am See letzthin und haben eigentlich bemerkt, dass es wirklich wieder mal ganz ein anderer Eindruck ist als der Traunsee, als der Attersee, als der Mondsee.
Ja, aber das ist ja genau das, was die Salzkammergut und die Gewässer hier ausmacht, dass jeder See, jeder Fluss, aber eben auch jeder Berg komplett ein anderes Gesicht hat und dass die Menschen überall eine Spielwiese finden, um ihre Ideen auszuarbeiten, diese auszuleben. Und einen von denen, den haben wir heute im Podcast.
Stimmt. Und wir haben sehr schön auf das Thema See geleitet, weil das ist ja auch ein wichtiges Thema für unseren heutigen Podcast.
Genau, es ist der Dominik Edlinger, heißt er, und der macht Seesushi im Hotel seiner Großeltern oder Großmutter, das werden wir dann herausarbeiten, weil die haben wir ja schon kennengelernt. Dominik, schön, dass du dabei bist bei uns im Salzkammergut-Podcast. Wir sind sehr gespannt, was du uns zu erzählen hast. Meine erste Frage wäre aber, hat das Salzkammergut auf Sushi gewartet?
Also kurz und bündig, ja. vorher natürlich darf ich auch herzlich begrüßen bei uns am Wolfgangsee beziehungsweise im Berggroße Hideaway und bei Seesushi. Danke, dass du da seid.
Das freut uns riesig. Also wie ist es jetzt, die Sushi, wie kommt es dazu?
Es gibt natürlich eine offizielle und inoffizielle Version.
Wir wollen beide,
ja, richtig. Ich hätte sogar gesagt, wir wollen auf jeden Fall die inoffizielle.
Vielleicht muss man wirklich auch vorweg dazu sagen, auch zur ersten Frage nochmal. Das Salzkammergut ist halt wirklich eine Region, die unglaublich viel Potenzial nur hat. Ja. Ich glaube, das ist das Besondere auch, dass ganz viele Regionen vielleicht jetzt in Österreich beziehungsweise in Mitteleuropa schon sehr viel ausgekostet haben. Ja. Was man machen kann, es gibt ganz viele bekannte Sachen. Salzkammergut ist immer ein bisschen verschlafen geblieben, ist aber auch gut. Ja. Also das soll jetzt gar nicht schlecht klingen. Ja. Und das wollen wir uns auch behalten. Salzkammergut sollte nicht ein Over-Tourism, wie auch immer, Ort werden. Ja. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass es bleibt, wie es ist. Aber, und deswegen seid ihr ja auch beim Podcast da, es gibt unglaublich viele interessante und tolle Menschen, die auch tolle Ideen haben. Und ich glaube, eine dieser, ja, dieser Ideen oder Inspirationen war eben vielleicht dann Seesushi. Genau. Und entstanden ist das Ganze, inoffizielle Version. So, ich war eben eine lange Zeit unterwegs, von 19 bis 25. Ich bin dann nach Hause gekommen und ich habe im Laufe dieser Zeit immer wieder auf das Thema Sushi natürlich, bin ich drauf gestoßen, ja, einerseits natürlich kochen, aber auch essen, ja, und natürlich auch auf das Thema Nachhaltigkeit, Wasser war wichtig, also ganz viele verschiedene Komponenten, die eben da mich beschäftigt haben in der Zeit natürlich, ja, und natürlich auch die Heimat an sich, ja, ich glaube, das lernt man erst eigentlich zu schätzen, wenn man wirklich weg ist, ist zwar immer ein bisschen ein Klischee, aber es ist die Wahrheit, ja, und genau, ich bin dann nach Hause gekommen und habe meine Freunde da, die ich seit langer Zeit nicht mehr gesehen habe, einfach mal gefragt, ob man nicht, ja, ob einer was machen soll aus dem Seefisch. Ja. Ich habe jetzt gar nicht so auf Sushi hinausgespielt, eher so auf rohen Fisch, eben Ceviche, vielleicht mariniert und so weiter. Und ich weiß noch, meine Reaktion war einfach nur, wow, ich kann ja keinen Fisch aus dem See roh essen. Und da habe ich mir gedacht, okay, das, da geht es jetzt gar nicht um das Gericht, es geht gar nicht um das ganze sage ich mal, Essensthema, es geht darum, dass das Bewusstsein für das Ganze fehlt. Und dann ist der Gedanke eigentlich geboren, dass man da was draus machen kann mit, sage ich mal, ein Business beziehungsweise überhaupt vielleicht Sushi in diesem Bereich einfach bringen kann. Ja? Und das mal auf eine andere Art und Weise, wie es bis jetzt eben oder bis dato gemacht worden war.
Muss man zuerst weggehen auf Wanderschaft gehen, Wanderjahre haben, um das zu Hause zu schätzen, würdest du sagen?
Ich glaube, speziell in so einer westlichen High-End-World, wo jeder alles hat, in der wir leben, ist es sehr, sehr gut. Ich würde es jedem empfehlen.
Das war schon mal super. Wir werden noch einiges heute zu dem Thema sozusagen besprechen. Aber ich würde jetzt gern die offizielle Variante auch hören. Wie liefen die?
Die offizielle Variante ist, es ist natürlich ein bisschen Überschneidung mit der anderen. Ich habe das Konzept dann beim zweiten Aufenthalt in New York geschrieben. Ich war eben dazwischen kurz zu Hause und da ist diese Geschichte auch mit den Freunden passiert. Und bin dann aber nochmal arbeiten gegangen nach New York. Und habe dann eben dieses Konzept ausgearbeitet, auch mit Inspirationen aus New York natürlich. New York ist und bleibt ein Schmelztiegel für alle möglichen Küchen, Ethnien und so weiter. Und genau, habe das dann eben da ja einen Businessplan gemacht, wie wir es in der Schule gelernt haben. Und habe das dann nach Hause geschickt. Dann waren natürlich die Reaktionen das erste Mal ein bisschen plus minus. Ja. Und plus hat aber natürlich überwiegt. Uns ist nie ein Stein in den Weg gelegt worden von unseren Eltern oder von unseren Großeltern, das möchte ich auch dazu sagen, weder mir noch meiner Schwester. Und genau, sie haben dann eigentlich angefangen schon zum Teller kaufen und eben alles Mögliche, während ich noch dort war. Und ich glaube, ich bin im April nach Hause gekommen und wir haben Ende April, 1. Mai oder so dann mit Sushi angefangen, ja.
Unglaublich.
Aber das Sushi-Kochen, Sushi-Zubereiten, von dem weiß man ja, das ist ja eine wahnsinnig lange Ausbildung an sich. Ich glaube, da gibt es ja Schulen, die dauern 10 Jahre. Und das sind die höchst angesehensten Köche in Asien, in Japan. Wie bist du mit dem in Berührung gekommen? Das lernt man ja nicht in New York normalerweise. Wo warst du da, dass du sagst, ich traue mir das zu, Sushi, das Konzept, auf unsere heimischen Fische umzulegen?
In Japan. Also das war wirklich so, auch ungeplant. Ich habe eine Zeit lang am Schiff gearbeitet, durch ganz Asien und natürlich dann immer verschiedene Stationen gehabt, Großteil davon auch in Japan. Und habe dann den Auftrag bekommen, mach Sushi. Und ich habe es natürlich nicht gewusst, wie das geht. Ja, aber das habe ich eben vorher in unserem kurzen Vorgespräch auch schon erwähnt. Es ist halt oft nicht so die heile Welt wie bei uns in Österreich. Da hilft dir dann keiner. Da heißt es einfach, ja, aber für das haben wir dich angestellt. Wenn wir dir das sagen, dann machst du das. Und dann sitzt du halt mit YouTube am Klo und schaust dir Videos an, wie man Sushi macht. Und dann machst du es einfach, ja. Und das ist oft so gewesen, ja. Und ich glaube aber im Endeffekt, im Nachhinein betrachtet natürlich, dass er aus dieser Situation am meisten gelernt hat. Und das war mein erster Touch mit Sushi, muss ich wirklich sagen.
Das gefällt mir, mit YouTube am Klo was lernen. Finde ich eine großartige Geschichte. Ich finde, wir müssten jetzt viele Schritte zurückgehen. Erzähl uns, wo du geboren bist. Bist du hier in Strobl geboren? Wie bist du aufgewachsen? Von deiner Schwester hast du schon erzählt. Ich glaube, wir sollten mal da anfangen.
Das ist eine gute Idee. Vielleicht long story short. Ich bin in Bad Ischl geboren. Meine Familie war schon immer im Salzkammergut, die letzten 3-4 Generationen eigentlich. Genau. Ich bin dann hier aufgewachsen, im Hotel mit meiner Schwester gemeinsam. Das hat auch eine sehr interessante Kindheit, ich sage mal. Weil natürlich meine Familie alle immer gearbeitet haben, natürlich. Gerade im Sommer und so weiter ist es eben bei uns Hauptsaison. Und genau, ich bin dann nach meiner Schulzeit hier, also beides, Grund- und Mittelschule, war beides in Strobl, bin ich nach Glässer, meine Tourismusschule nach Salzburg gegangen, ins Internat. War eine der besten Zeiten, der besten Erfahrungen in meinem Leben. Beides, Internat und Schule. Bin heute noch ein großer Fan von der Schule. Ich habe noch sehr gute Connections und Verbindungen immer wieder. Und danach bin ich direkt, Bundesheer natürlich, ja, war bei den Gebirgsjägern in Saalfelden, bleibt nicht aus. Und danach bin ich aber direkt, ich glaube eine Woche nach dem Bundesheer bin ich weg und zwar nach Dubai. Das war meine erste Station. Genau. Dubai war aber dann auch die Station, wo ich etwas gebrochen wurde. So ehrlich muss man auch sein, weil man natürlich, und jetzt fällt es mir noch viel einfacher, über das zu reden, natürlich ich ein bisschen hoch gehabt habe nach der Schule. Ja, ich kann alles, ich weiß, wie das geht. Das war auch die Zeit da, wo es daheim ein bisschen, sage ich mal, diese Sturm- und Drängerzeit, ja, ihr macht alles falsch und ich weiß, wie es richtig geht und so weiter. Und nein, das machen wir so und so. War. Und dann nach einem halben Jahr in Dubai circa bin ich dann draufgekommen, boah, du bist halt doch nicht so gut, wie du glaubst. Okay? Und ja, dann bin ich gebrochenen Egos nach Hause gekommen, muss man sagen, und war dann eine Zeit lang, ein paar Monate vielleicht, ziemlich down. Ja. Und habe dann aber, glaube ich, für mich selber schon eine starke Entwicklung durchgemacht. Und mein Papa hat dann auch zu mir gesagt, Dominik, schau her, es ist jetzt ganz einfach. Zwei Varianten, entweder so langweilig weiter oder du tust was, was nur anstrengender ist, das ziehst du durch und dann passt wieder alles. Und mein Papa hat auch lange am Schiff gearbeitet und hat gesagt, dann gehst du aufs Schiff. Und dann bin ich gegangen.
Aber was waren die Dinge, die dich blockiert haben? Was waren die Probleme, die du da in Dubai vor dir hattest?
Naja, also man muss ja dazu sagen, ich war damals 19 und sage mal so, ja, es ist sehr westlich, die Emirate und so weiter, aber es ist ja trotzdem kein westliches Land. Ja, also erstens mal ist man grundsätzlich ab 21 erst erwachsen, das heißt, ich habe nichts dürfen. Und dann, und es ist gar nicht so viel gegangen, ist natürlich schon auch so krasser Kulturschock. Habe ich mir gedacht, das ist überhaupt kein Problem für mich. Habe ich mir nicht gedacht, du sitzt jeden Tag in der Früh mit 25 Pakistani oder Inder in einem Bus, wirst da hingekarrt, arbeitest den ganzen Tag, das 6 Tage in der Woche, dann kommst du zurück in deine Wohnung, die mit 3 bis 4 anderen Menschen ist, die nicht westlich eingestellt sind, beziehungsweise die einfach nicht dieselben Abläufe, Tages, normalen Sachen, Detail-Sachen haben. Und das zehrt schon an einem. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, obwohl ich natürlich Dubai damals sehr, sehr gern gemacht habe, nichts in Dubai ist echt. Es ist alles fake. Jeder Großholm, jedes Gebäude, mir ist das am Schluss dann erst klar geworden, dass ich das einfach die echte Verbindung brauche zu irgendwas, zur Natur, im großen Sinne, sage ich jetzt mal, ja, zu Menschen, zu dem Alm. Und das hat mich extrem gestört an dem Ganzen, ja.
Stimmt, da macht der Skipiste in der Nahe keinen Sinn.
Ja, ja. War noch am Schiff alles eitel wonne, ne?
Also am Schiff war es eine viel anstrengende, physisch extrem anstrengende Erfahrung, muss ich sagen. Das geht natürlich dann mental mit dem einher, mehr oder weniger. Aber natürlich habe ich den Drive gehabt, dass ich nicht nur mal zurückkomme. Und dann hat man es natürlich durchgezogen. Ja, genau.
Wann ist der Punkt gekommen, wo du dann angekommen bist in dem Beruf? Irgendwo musst du ja mal Klick machen und sagen, okay, jetzt fühle ich mich wohl in dem, was ich mache. Weil sonst biegt man
ja
ab.
Stimmt, ja. Ein Moment zum Beispiel, ich bin damals, wie am Schiff war, witzigerweise wieder in Dubai ausgestiegen dann. Also da war die vorbei, also das war so ein Asien-Ding ein ganzes. Und bin dann eben wieder ausgestiegen. Und ich kann mich noch genau erinnern, da war es 12 Uhr Mittag und ich habe mich hingesetzt. Und ich habe mir gedacht, Dominik, Wahnsinn, du bist seit 6 Monaten nicht mehr zu Mittag um 12 Uhr gesessen. Irgendwie habe ich meine Füße so gespürt, ja. Und ja, total irre. Und ich habe da auch wirklich noch diese Erfahrung gewusst, Dominik, es kommt in deinem Leben nichts mehr, was die aus der Fassung bringt oder stressen wird. Und es ist bis jetzt nicht so gewesen. Wirklich. Traue mir wirklich sagen. Das waren extreme Tage und extreme Wochen und extreme Monate. Kein einziger Tag frei. 7 Tage, 6 Monate lang.
Mir interessieren immer diese Momente wahnsinnig. Jetzt sitzt du dann später in New York und irgendwann kommt da die Idee, du machst am Wolfgangsee ein Sushi-Lokal auf. Wie funktioniert das? Ist das ein Prozess oder kommt so eine Idee wirklich plötzlich und da ist sie?
Die Frage ist voll oft und die ist halt voll schwer zu beantworten. Aber andererseits glaube ich, das ist eben einerseits natürlich ein Prozess. Sowas wächst immer. Und ich inzwischen habe das alles sehr strukturiert für Projekte und eben diese Ideen und so weiter. Ich habe da oben mein Buchling zum Beispiel, das ist so, da schreibe ich das alles nieder. Und jeden Gedanken, den ich habe, schreibe ich meistens auf. In Listen inzwischen einfach schnell aufteilt und so weiter. Und ich weiß, dass meistens, und das sind dann die Trigger, kommt meistens ist jemand, ja, ein Mensch in deinem Leben oder ist es eine Gelegenheit, eine Situation und der sagt dann genau das, an das du aber schon seit 2 Jahren denkst. Und dann geht's los.
Das klingt jetzt wahnsinnig geordnet, strukturiert. Gibt es irgendwas, was chaotisch ist bei dir?
Meine Mama würde jetzt sagen, ich bin ein sehr schlampiger Mensch. Nein, ich bin, was das betrifft, glaube ich, sehr, sehr geordnet und strukturiert von meinem Tagesablauf bis zu den Sachen, die ich mache. Und das ist für viele vielleicht oft ein bisschen, ich weiß nicht, unsympathisch, ja, keine Ahnung, aber ich brauche das. Für mich ist das extrem wichtig und zwar nicht aus dem Grund, weil man jetzt irgendwelche Zwangsneurosen hat, sondern das ist einfach aus dem, weil wenn man sich anschaut, was Stress eigentlich ist, ja, Stress sind Situationen, die daherkommen, die man nicht geplant hat. Dann entsteht in einem Menschen Stress. Ja. Wenn die Situationen aber wenig wären, dann entsteht auch wenig Stress und dann kann man auch viel mehr tun. Ich glaube, dass gerade wir alle da, wie gesagt, in unserer westlichen Bubble extrem viel Potenzial haben, das, was wir nicht mehr nutzen, weil wir so gemütlich waren. alle. Und ich glaube, dass jeder extrem viel machen könnte, nur es muss halt einfach nicht sein, es ist nicht notwendig. Ja. Und deswegen glaube ich, dass man das vielleicht einmal von einer anderen Perspektive aussehen muss. Das ist eigentlich der zweite Punkt bei dem Thema. Es kommt immer drauf an. Für den einen ist das extrem viel, was man tut, für den anderen überhaupt nicht. Ja. Und deswegen ist es natürlich immer sehr subjektiv. Genau.
Wie wichtig ist in dieser ganzen Zeit, wo du weg warst, eigentlich deine Familie hier gewesen? Deine Großeltern, deine Eltern, deine Schwester?
Also nach außen hin, vor allem zu der Zeit, war natürlich immer sehr kalt. Sage ich mal. Einfach, weil man es halt nicht sagen will. Wir haben ja vorher kurz drüber geredet, so gerade als Mann, man muss das schaffen und ich brauche keine Gefühle so auf die Art zu sagen und so weiter und so fort. Die Wahrheit ist aber, dass es natürlich nicht so ist. Und ich glaube, desto kleiner der Kampf nach außen hin ist, desto größer ist er innerlich. Und natürlich hat es da viele Momente gegeben, die für uns selber auch Horror waren. Ich war halt zum Beispiel da ein Mensch, ich glaube, das machen ganz viel andere Männer in meinem Alter zum Beispiel auch, die das dann mit sich selber austragen, irgendwie, innen drinnen, ja. Aber natürlich, meine Familie zum Beispiel, vor allem die Frauen in meiner Familie, sind genau das Gegenteil. Die sind extrem emotional nach außen hin, immer bei jeder Gelegenheit, temperamentvoll, wie auch immer man das dann, sag ich mal, bezeichnen will, das Ganze. Und das Gute war, und das hat aber auch vielleicht wie bei meiner Kindheit zum Nur, dass ich immer gewusst habe, ich kann immer heim. Ich kann immer heim und ich brauche nur einen Anruf tätigen und es ist auch immer wer da. Es war immer so, dass ich eben, wie gesagt, in einer großen Familie aufgewachsen bin und habe das auch überhaupt nicht verstanden, weil woher auch, ja. Aber natürlich, wenn man andere Menschen kennenlernt im Laufe des Lebens, die das nicht haben, denkt man eigentlich mal, hey, boah, die hat eigentlich immer nur ihre Mama gehabt oder so. Komisch. Und du nur einen Menschen hast, den du anrufen kannst, wenn du 6, 7, 8, 9, 10 bist. Mhm. Weird.
Mhm. Ist ein Glück, wenn man mehrere Leute hat, gell? Mehrere Menschen. Wie ist das dann? Du warst auf Wanderschaft, war dir immer klar, dass das Wanderjahre sind? War immer klar, du gehst irgendwann heim?
Ja, immer. Also das war für mich immer klar. Ich bin da im Salzkammergut daheim. Ich liebe es. Spiegelt sich jetzt auch wieder. Jetzt in letzter Zeit kriege ich immer wieder die Frage, warum ziehst du jetzt nach Wien? Wahnsinn. Ich ziehe nicht nach Wien. Ich werde immer da bleiben. Ich habe da mein Homebase, mein Leben, meine Kultur auch. Ich bin da sehr tief verwurzelt. Und ich würde das niemals aufgeben. Und ich möchte auch schauen, dass es so bleibt.
Mhm. Ganz kurz zur Erklärung, warum Wien? Ihr macht es mit Seesushi, erste Dependance jetzt in Wien im ersten Bezirk auf. Da werden wir ein bisschen später noch über das Konzept sprechen. Ich würde ganz gern wissen, wie du mit der Tradition umgehst, weil ich würde sagen, bei Seesushi ziehst du einen Bogen zwischen Innovation und eben dieser Tradition. Kommt es da nicht manchmal zu Konflikten?
Total interessantes Thema und eine sehr gute Frage. Da musst du vielleicht auch dazu sagen, Für die Zuhörer, die nicht aus dem Salzkammergut sind, im Salzkammergut haben wir sehr starke Traditionen und auch sehr viele Menschen, die sehr stark mit Traditionen verbunden sind. Ja? Und das auch wirklich ortsweise. Also jeder, der was schon mal öfters da war, der kennt es, ist in Aussee was, dann gibt es in Gulsern was, dann in Ischl, dann in Strobl. Ja? Und dann, wenn man das weitere Salzkammergut nimmt, dann natürlich noch viel mehr, also bis Gmunden und so weiter. Ja? Und ich denke, jetzt wirklich rein vom pragmatischen Standpunkt her, klar, Innovation, müssen wir nicht drüber reden. Sushi natürlich kein klassisches Salzkammergut-Produkt. Ja. Wie man den Bogen zur Tradition spannt, ist mit Werte. Werte sind das, was, sage ich mal, die Tradition verwurzelt, auch in die Menschen da. Ja. Alles, was wir machen, muss irgendeinen Grundwert haben, damit das Ganze nach außen hin oder auch für uns selber im Reinen ist. Ich denke mir das ganz oft, das ist so wichtig. Ich kann jetzt schon Lederhosen anziehen und dann auf dem Ausseher Kirtag gehen, ja, aber wenn ich nicht weiß, um was da geht, warum es den Kirtag gibt, beziehungsweise warum die Menschen das machen oder überhaupt, was da eigentlich los ist. Ja, vielleicht ein paar Leute kennen, Vereine, zusammen sein mit den Menschen, ja, einfach in einer Gemeinschaft sein. Ja. Wenn man das nicht dabei hat, dann ist es halt nur eine oberflächliche Experience und ein Verkaufsding.
Bist du Teil von Traditionen im Salzkammergut? Machst du mit?
Bei wie vielen Vereinen bist du?
Ich habe Fußball gespielt. Nein, also wie gesagt, ich bin früher natürlich, nachdem ich da aufgewachsen bin, immer sehr verwurzelt gewesen, hat sich ehrlicherweise einfach ein bisschen verloren. Ich war eben lang weg und so weiter. Gerade schon, mir ist ja schon losgegangen mit eben 14 dann, wie ich nach Salzburg gekommen bin eigentlich, weil ich im Internat war. Lösen sie natürlich Freundschaften auf und so weiter, so ehrlich muss man sein, das ist auf jeden Fall so. Witzigerweise oder interessanterweise habe ich am meisten, sage ich mal, Volksmusik in New York gehört. Okay. wirklich, ich habe da also teilweise dann schon diese Heimweh-Attacken und so öfters gehabt, ja. Und da hat man dann wieder, ja, wie gesagt, dann aber sehr Landl auf YouTube gesucht und hat sich dann im Central Park eingezogen mit den Kopfhörern, weil man sich dann doch gedacht hat, boah, pff, eigentlich, es ist schon cool daheim, ja. Voll, ja.
Es hat schon alles seinen Wert, gell? Vielleicht wird es jetzt einmal Zeit, dass wir Seesushi ein bisschen genauer erklären. Was macht ihr da genau?
Ist es ein Restaurant oder was ist es eigentlich?
Also, na, Seesushi war eigentlich eine Vision für die Zukunft. Für mich von Anfang an, das ist jetzt vielleicht ein bisschen der philosophische Teil. Und ich möchte es nicht immer nur als Restaurant, ich sag gar nicht abkanzeln, aber titulieren, ja, weil es viel mehr sein kann. Und auch ist inzwischen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich möchte auch vorweg dazu sagen, für alle, die vielleicht selber jetzt gerade Unternehmen haben oder sich selbstständig machen oder einfach in dem Bereich sind, es muss nicht alles immer so sein, wie es immer am Anfang ist, ja. Es ist ganz wichtig heutzutage, dass man sich verändern kann im Unternehmen auch, dass man dynamisch ist, ja. Du hast es vorher gesagt, in Bezug auf das Wien-Thema zum Beispiel, dass es nicht gleich ist wie da. Es wird nie was gleich sein wie da, ja. Und um die Frage vielleicht jetzt, oder den Bogen richtig zu spannen, Seesushi ist natürlich Restaurant, so hat es angefangen, ja. Ganz wichtig natürlich, wir haben eine Gästeschicht, wir haben uns Gäste aufgebaut, das ist unser Produkt, ja. Mhm. Und jetzt ist aber inzwischen, wie gesagt, Seesushi School, das heißt, wir machen Workshops ganz viel, die was viel tiefer in das Thema eingreifen, die was Experiences erzeugen, auch für Menschen, sage ich mal. Wir verbinden das natürlich da in dem Fall jetzt mit dem Hotel, ja. Menschen kommen daher, die bleiben 2, 3, 4 Tage da, machen einen Workshop, gehen aber auch gerne mal zum Beispiel dann normal essen, ja. Woanders hin, traditionsreich essen. Wir wollen überhaupt nicht, dass die Menschen die ganze Zeit da sein müssen, ja. Und andererseits, wie gesagt, ganz viele andere Sachen. Wir haben ein unglaublich cooles Network aufgebaut, ja, mit anderen Kollegen, Köche in ganz Österreich, Deutschland, ja, wo wir auch gegenseitig umeinander fahren, wo wir uns gegenseitig helfen, unterstützen. Und natürlich zu Seesushi an sich gehören genau solche Sachen, wie wir das machen. Wir wollen Menschen erreichen, ja. Und das ist ganz klar eine Riesenteilheit von jedem Unternehmen, ja, dass man eben, ja, heutzutage jede Medien, sage ich mal, nicht jetzt nutzt, aber sie mit dir verbindet, dass man eben einfach die Menschen vielleicht auch ein bisschen in die richtige, oder nicht in die richtige, aber in eine Richtung drängen kann, wie die Zukunft interessant wird. Und das soll Seesushi einfach sein, es soll vor allem eine Inspiration sein, dass auch da im Salzkammergut, wo nichts ist, in Anführungszeichen, ja, im Vergleich zu einer Großstadt, so ein Konzept wie Seesushi, wo jeder gedacht hat, pff, was würde denn der da am Weißenbach, nicht einmal am See, am Weißenbach Sushi verkaufen, das möglich ist.
Aber brechen wir es aber. Was kommt am Teller?
Am Teller kommt natürlich Sushi, ganz klar. Eher im, sage ich mal, japanischen Stil, auch natürlich Einflüsse vom California-Style, also aus Amerika natürlich. Aber nicht nur, wir haben natürlich auch, wir nennen das Small Plates, das sind so Tapas-sized Gerichte von bis, ja, also wir haben da unsere klassischen gebackenen Champignons mit Yuzu-Maya zum Beispiel, ist ein Signature-Dish. Wir haben natürlich aber auch Edamame, weil jeder liebt Edamame. Und natürlich viel ganz andere Kleinigkeiten, aber auch Desserts, die eben vermischt sind mit österreichischen Traditionsgerichte und natürlich eben japanisch-asiatische Influences haben. Genau.
Und das See-Sushi bedeutet aber, dass der Fisch immer aus dem See kommt oder aus dem Fluss oder genau, aus der Region?
Das ist eigentlich das wichtigste Detail, das vergiss ich meistens dazu zum Song.
Warum, ja, frage ich?
Witzig, ja, genau. Genau, also wir verwenden ausschließlich Süßwasserfische, zum Großteil natürlich von uns aus dem Salzkammergut. Der größte Teil kommt aus Bad Aussee, beziehungsweise auch da jetzt in Strobl aus dem Wolfgangsee natürlich. Wird in Zukunft so sein, aber andere Standorte, dass wir Fische aus natürlich Süßwasser verwenden, die auch nachhaltig gesourced sind. Und dann eben, sage ich mal, jetzt in Wien haben wir natürlich auch andere Partner. Also wir schicken jetzt nicht den ganzen Fisch aus See nach Wien, ja. Teilweise jetzt zum Anfang vor allem, aber wir werden auch vor Ort Lieferketten aufbauen, um die Wege kurz zu halten.
Gibt es da genug Ressourcen?
Ja, es gibt auf jeden Fall genug Ressourcen. Vor allem, man muss sich das alles ein bisschen komplexer anschauen. Ja, ist ein total interessantes Thema und greift natürlich jetzt viele andere. Wir haben vorher schon kurz im Vorgespräch über vegane Ernährung geredet. Ja. Wir in Österreich essen viel zu viel Fleisch. Ja. Gleichzeitig ist aber seit 2003 der Fischkonsum ständig gestiegen weltweit, ununterbrochen. Ja. Also wirklich jedes Jahr. Es hat auf der einen Seite auch viele Probleme natürlich erzeugt. Ja. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch viele neue Wege geöffnet, muss man sagen. Auf was ich hinaus will, ist, wir in der westlichen Welt, da sind wir wieder bei dem Thema, und es ist ein zentrales Thema beim Workshop nebenbei, konsumieren einfach von allem zu viel. Egal, was es ist. Es ist zu extrem, es ist ununterbrochen, es ist too much. Ja? Und ich zum Beispiel, ich bin ein großer Verfechter, ich möchte nicht, dass wer jede Woche zu uns essen kommt und sie da in einem hedonistischen Stil vollschlägt und Champagner und Wein und whatever. Wir haben unsere Stammgäste, wir freuen uns wahnsinnig, wenn die einmal im Monat kommen, aber sehr sicher soll der Experience sein. Und das heißt, dass man das bewusst ab und zu konsumiert. Das soll etwas Spezielles sein. Ich muss nicht jeden Tag Sushi essen. Und so lösen wir auch zum Beispiel die Frage bzw. das Problem. Ja.
Aber es gibt doch sicher Gäste, die das nicht verstehen, diese Philosophie. Wie gehst du mit sowas um, wenn du merkst, das ist so komplett konträr zu dem, was du denkst, was du eigentlich bewirken willst mit dem Ganzen?
Klar, also das wird es natürlich immer geben in jeder Branche, in jedem Business, in alles, was man macht, dass eben ja, Menschen einerseits anders denken. Wir wollen ja auch nicht jetzt irgendwem zwingen, dass man das jetzt macht. Aber ich bin eben ein großer Fan, das sage ich immer dazu. Wir wollen da nicht als Lehrer oder irgendwie, sage ich mal, Obrigkeit auftreten, die da jetzt den moralischen, sage ich mal, Hammer schwingt. Absolut nicht. Ich glaube einfach, dass wir, und das können wir, und egal wer das ist, ab und zu einfach Inspiration mitgeben. Aus dem entsteht dann ganz oft viel was Schönes. Ich sage das immer im Workshop, bei uns geht es ja ganz viel um Wasser zum Beispiel, zu dem Thema, ich bin nicht der was euch sagt, bitte, ihr dürft nur 2 Minuten duschen. Ich bin ein pragmatischer Mensch und wir haben in Österreich sehr, sehr viel Wasser, vor allem bei uns im Salzkammergut. Und es ist fast eigentlich, ich meine, das darf jetzt wieder keiner hören, aber es ist egal, ob ich es eine Stunde laufen lasse oder nicht, weil wir werden nur lang Wasser haben. Aber die Wahrheit ist halt, es ist halt nicht wirklich gut im generellen Kontext. Ja? Und deswegen denke ich, dass es ganz wichtig ist, ab und zu einmal eine kleine Inspiration, eine kleine Weisheit, einfach eine kleine, ja, einen kleinen Input mitzugeben. Und irgendwann denkt sich der Mensch dann vielleicht, boah, irgendwann hat einmal der Typ da irgendwas geredet von Seesushi, da war ja irgendwas. Und dann hat er es. Ja? Und so kann man, glaube ich, eine Veränderung schaffen.
Aber kann es auch passieren, dass dann bei euch der Fisch mal aus ist?
Genau, also das ist auch ganz oft, das ist natürlich ein Thema, das hat man die letzten 30 Jahre überhaupt nicht gekannt. Wie gesagt, immer alles. Ist die Devise. Und es ist ein, sage ich mal, ein dogmatisches No-Go in der Gastronomie, dass es irgendwas nicht gibt. Da muss sich ganz klar der Konsument anpassen. Und das sage ich jetzt nicht im Bösen überhaupt nicht. Ich bin ein Verfechter davon, dass man gerade bei Seesushi mit Kommunikation und Marketing vor allem, sage ich ganz ehrlich, den Gast an diese Veränderungen langsam heranführt. Und wie gesagt, am Anfang war das vielleicht immer ein bisschen für manche komisch, ja, oder interessant für manche Gäste, aber inzwischen ist das völlig klar und es hat niemand mehr irgendwas dagegen, wenn man sagt am Sonntag am Abend, du, der Saibling ist halt leider aus, aber ich kann da eine super Lachsforelle machen.
Das wäre eh noch interessant. Welche Fische hast denn du alle da auf der Speisekarte?
Großteil Salmonide-Fischarten, das ist Saibling, Lachsforelle, Seeforelle, Rheinanke, ja, kommen immer drauf an, aber auch zum Beispiel Waller, Wels. Bisschen anders, bisschen rasser, bisschen bissfester, sage ich mal. Ja.
Der mit dem Bord.
Genau. wieso hauptsächlich Salmonide, Fischarten? Es ist eben vor allem einfach so, erstens mal natürlich haben wir die im Salzkammergut heimisch, sehr viele. Ja. Und zweitens, der Österreicher wüsste einfach. Man muss das schon immer so betrachten, gerade wenn man heutzutage was macht, man muss schon was machen, was der Konsument braucht und will. Ich habe oft in Japan oder in New York Sushi gegessen, da sind Sachen, oder kriegt man Sachen, die sind wirklich nicht gut. Da gibt es ganz viele Delikatessen, die extrem zäh sind zum Beispiel. Mhm. Ja, also wirklich, man muss kauen wie ein Kaugummi, aber es ist halt eine Delikatesse. Naja, das kann ich da nicht machen in Österreich. Da kommt keiner mehr. Ja. Also das sind natürlich Sachen, die muss man bei dem Ganzen bedenken und dadurch dann eben auch das Angebot gestalten.
Sushi ist ja normal aus Meerfischen und ich finde, es funktioniert wunderbar mit Seefischen und heimischen Fischen. Aber funktionieren die Cuts? Kann man es genauso zubereiten? Weil aus dem Meer kommt ja doch, wenn ich mir zum Beispiel einen Thunfisch vorstelle, der ist riesengroß. Jetzt ein Fisch aus dem Attersee, aus dem Wolfgangsee, der ist eher klein. Wie machst du das, dass du trotzdem die Cuts rausholst? Sashimi zum Beispiel oder wirklich Sushi auf Reis. Wie funktioniert das?
Genau, also das sind wirklich technische Themen, die wir uns wieder überlegen müssen haben. Du hast es angesprochen, Thunfisch zum Beispiel ist ein Best-Case-Beispiel. Thunfisch in Japan wird nach Fettgrad eingeteilt, ja, und dadurch eben, sage ich mal, geschnitten bzw. portioniert oder das Gericht nach dem ausgelegt. Ja. Bei uns ist so, das kann man teilweise machen, aber die Fische sind natürlich viel kleiner. Ja. Und deswegen ist es auch extrem ja, wichtig, dass man es anders macht, sage ich mal, weil sonst verschneit man sich alles erstens. Und das haben wir uns selber beibringen müssen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Reden wir über Nachhaltigkeit, was ja für mich teilweise ja ein Reizwort ist mittlerweile, weil jeder heftet sich das an, aber wirklich nachhaltig ist das Wenigste. Bei euch habe ich das Gefühl, euch ist das wichtig. Ihr geht auf das sehr viel ein. Wie zieht man die Grenze zwischen nachhaltigen Maßnahmen, die nur oberflächlich sind, und echten Ansätzen in der Gastronomie?
Super Frage, danke, dass die kommt. Hoffe, dass du sehr viel zuhören bei dem Ganzen. Erstens mal, du hast komplett recht, ich mag das Wort auch nicht mehr so gern. Wir verwenden eigentlich mehr, oder ich finde es ist besser, wenn man bewusst verwendet, ja, weil es einfach realistischer ist. Wie gesagt, Nachhaltigkeit ist so sehr viel schon mit Greenwashing zum Teil, glaube ich, inzwischen. Aber um auf die Frage einzugehen, und das sage ich jetzt ganz pragmatisch, Nachhaltigkeit ist echt, wenn es wirtschaftlich ist. Das ist ganz einfach. Ich glaube, wir haben jetzt da Zeit durchgemacht, wo natürlich jeder um des Nachhaltigkeitswillen jedes Unternehmen unbedingt nachhaltig sein muss, weil es halt mitspielen will. Viele haben dann nach 2-3 Jahren draufgekommen, ups, boah, das funktioniert ja gar nicht. Da kommt ja kein Geld an, es kostet viel zu viel wie damals, das hat jetzt überhaupt keinen Sinn, das Ganze. Also nicht langfristig gedacht, sondern einfach, weil es muss man jetzt tun, weil sonst ist man da böse, muss jetzt unbedingt nachhaltig sein. Dass wir in diese Situation gekommen sind, in der wir weltweit sind, sage ich mal, alle möglichen Bereiche, ja, da geht es jetzt nicht nur um Klima, da geht es um Tierschutz, da geht es um Fleischkonsum, also wir können jetzt von bis natürlich die Linie ziehen, das hat ewig gedauert. Das hat Jahrzehnte gedauert seit der Industrialisierung der Lebensmittelindustrie und so weiter, ist ja egal. Ja. Genauso lange wird es dauern, dass wir es wieder umkehren. Also wir können das nicht von heute auf morgen machen. Und dazu braucht man wirtschaftliche Konzepte, die was funktionieren. Das heißt, wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, auch wirtschaftlich und trotzdem nachhaltig, dann könnt ihr euch auch sicher sein, dass die Nachhaltigkeit echt ist und richtig ist.
Aber ist nicht das Problem, wenn etwas wirtschaftlich ist und ich streiche die Nachhaltigkeit wieder weg, dass es noch wirtschaftlicher ist? Ist es nicht die Natur des Menschen, das dann irgendwie doch wieder zu machen?
Super interessanter Punkt, ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich wirklich so, ja. Ich glaube, dass da ganz viele das so wahrscheinlich betreiben und machen. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorher gehabt haben, bei unseren Werten. Müssen wir das wirklich tun? Muss das wirklich sein? Wir haben alles, wir haben immer schon alles gehabt. Von Geburt an, wie ich vorher gesagt habe, haben wir da das Privileg gehabt, dass wir alles haben. Wir haben heute in einer Zeit, wo ich mir jetzt ein neues Handy kaufen will, dann kaufe ich mir es. Ich muss nicht drüber nachdenken. Ja? Und wie gesagt, ich glaube, dass gerade wenn man erfolgreich ist, und das jetzt nicht nur, sage ich mal, vielleicht in der Öffentlichkeit, sondern auch dann wirtschaftlich, früher oder später, dass dann ein Scheitelpunkt kommt, wo man sich irgendwo vielleicht entscheiden muss, ja, welchen Lebensstil oder wer will ich da jetzt sein in dem Ganzen, ja. Und ich bin ein Mensch zum Beispiel, und ich glaube, ich spreche dafür meine ganze Familie, die, was sie auf dem Scheitelpunkt in die Richtung orientieren, wir haben eh schon alles, was wollen wir mehr?
Mit dem Bewusstsein bist du dann rausgegangen, weil du fischst ja nicht selber, und hast bewusst Partner gesucht, die dir da helfen, die Fische zu bringen oder auch den Reis oder alle anderen Zutaten?
Das war ein langer Weg, auch bei den Fischen, vor allem bei den Fischen, sage ich mal, weil das, was wir da brauchen, ja nicht üblich ist. Wir brauchen vor allem sehr große Fische. Die Zeiten, wo große Fische produziert worden sind, in Anführungszeichen, sind vorbei, weil es nicht gefragt ist. In einem Restaurant isst man heutzutage nicht mehr einen Fisch für 4 oder so. Ja. Deswegen werden heutzutage zu 90% Portionsfische produziert, 250 bis 350 Gramm, genau. Und die werden eben direkt natürlich geliefert. Ja.
Aber was meinst du mit produziert? Meinst du gezüchtet?
Genau, ja. Gezüchtet beziehungsweise eben ja, großgezogen. Mhm. Die sind dann nicht sehr alt. Wir brauchen natürlich Fische, die groß sind. Das heißt, die brauchen auch Zeit zu wachsen. Ja. Teilweise sind die Fische, die wir verwenden, 3 bis 4 Jahre alt. Das heißt natürlich, der Lieferant muss sich auch auf das einstellen. Ja. Das ist ein Risiko für den Lieferanten. Deswegen arbeiten wir auch sehr eng mit denen zusammen und dann auch immer in unsere, sage ich mal, Marketing-Kommunikationsmaßnahmen der Lieferanten einbringen, dass der Konsument das versteht, weil nur so macht es einen Sinn, dass man die Wertigkeit von dem Produkt da erfassen kann. Ich habe letztens mit einem guten Freund von mir geredet, der ist da oben Bauer, da rechts vorne. Milchkühe, nicht viel, aber einige. Der hat gesagt, musst du dir das schon mal vorstellen, bis so eine Kuh, angenommen, nur jetzt schlachtfertig ist, wie lange das dauert, wie viel Futter, wie viel Wasser das konsumiert und auch Zeit im Leben. Nur 5 Jahre, stell dir mal vor, nur 5 Jahre in unserem Leben, das ist schon eine lange Zeit, 5 Jahre, für das, dass ich heute da ein Steak essen kann, ja. plus minus, ja. Also das sind schon Sachen, wenn man das einfließen lässt, dann wird das, kriegt das Ganze eine ganz andere Dimension, ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das Bewusstsein einfach halt für diese Produkte schafft. Fleisch und Fisch muss teurer werden und weniger konsumiert werden.
Jetzt, finde ich, ist der Punkt, wo wir Wien ansprechen. Wie bist du auf die Idee gekommen, sozusagen aus dieser schönen, stimmigen Geschichte hier noch einen Wien-Ableger zu gestalten?
Also ich habe mich vor circa 2 Jahren das erste Mal mit dem Thema beschäftigt. Gar nicht aus irgendeinem Trigger aus, sondern einfach, weil ich mir gedacht habe, hey, wie wäre das eigentlich so? Ja? Und habe mich dann eben, wie gesagt, tiefer mit dem Ganzen auseinandergesetzt und habe sehr viel nachgedacht, habe ein paar Nächte nicht so gut geschlafen, wie es halt ist. Ja. Habe dann die Entscheidung getroffen, okay, Dominik, tu es, probier es, mach es größer, aus dem einen Grund, und das sage ich ganz ehrlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen egoistisch klingt, aber ich habe mir gedacht, stell dir vor, du wachst mit 50 Jahren auf und sagst, boah, du hättest alle Möglichkeiten gehabt, es war vielleicht sogar einfach gewesen und du hast es nicht gemacht. Ich glaube, der Gedanke war 100-mal schlimmer in meinem Kopf, in meinem Leben, als wie, dass ich es jetzt mache und scheitere. Und das war eigentlich der Trigger, wo ich gesagt habe, okay, let's go. Und dann hat man sich das natürlich mal beibringen müssen, lernen müssen, wie geht man sowas überhaupt an. Ja, genau.
Mhm. Erzähl ein bisschen, wie seid ihr auf die Location gekommen und was habt ihr vor in Wien?
Also bis wir auf die Location gekommen sind, hat es sehr lange gedauert. Wir haben uns ja jetzt nicht speziell auf Wien fokussiert. Es waren ja generell einfach alles Mögliche im Gespräch, also von bis, ja. Und haben dann ehrlich gesagt einfach ein Netzwerk mal aufgebaut. Ich glaube, das ist gerade bei solchen Sachen immer das Wichtigste. Ich habe es vorher schon gesagt, ich rede ganz gern mit Menschen, die was mehr Know-how haben als ich. Ich glaube, das wird halt auch oft aus Ego-Gründen zu wenig gemacht, so auf die Art. Ja, also wenn ich was wissen will, dann frage ich es. Und habe mich einfach informiert, wie habt ihr das gemacht? Ich habe Leute einfach geschrieben, so, hey, ich sehe, du bist voll erfolgreich, der für die Fragen, wie fangen wir an? Ja. Und ehrlich gesagt, dann diese Sachen dann durch Netzwerk zustande kommen. Wir haben uns auch andere Standorte angeschaut, auch in Wien, die was auch teilweise, sage ich, und das haben wir jetzt zum Beispiel bei dem Punkt von vorher, sehr, sehr lukrativ gewesen wären, bestimmt, ja. Wahrscheinlich, wenn man sagen würde, Geldmaschinen wären. Aber, und das sage ich ganz ehrlich, das waren Sachen, ich habe mich dabei, ich bin im Zug von Wien heimgesessen und ich habe es nicht gefühlt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben sollte, das, aber ich habe einfach gedacht, ich bin doch nicht so gerne in der Gegend, ich bin mir nicht sicher mit den Menschen, die sind nicht auf meiner Linie. Aber du hast natürlich dann den anderen Ding, wo du denkst so, boah, und das funktioniert, das war schon geil. Ja. Also so, das ist wirklich, das ist dieser innere Kampf, den man hat. Und so ehrlich muss man sein, wir haben uns aber dagegen entschieden, in jedem Fall von diesen Beispielen. Und dann ist eben auch durch natürlich einen Kontakt, ja, durch mehrere Ecken, das Palifärstl gekommen. Und ich bin dann das erste Mal eben nach Wien gefahren und bin dann in den ersten Bezirk, eben am Hof da in der Gegend ist das. Und ich war wirklich dann begeistert von Wien. Vielleicht ein kleiner Side-Fact, ich bin nicht so ein Wien-Fan gewesen. Deswegen war ich von dem Wien-Projekt von Anfang an eben vielleicht ein bisschen abgetan. Aber ich war dann da in Wien und habe dann da 2 Tage verbracht und habe wirklich eigentlich gar nichts da. Ich bin in Cafés gesessen, habe geschaut, die Leute angeschaut, sehr viel Kaffee getrunken und habe die Leute zählt, die was vorbeigehen. Wer sind die Leute, die was da sind? Habe dann dort auch geschlafen, in einem Hotel. Und dann bin ich einfach wieder heimgefahren. Und dann habe ich mir gedacht, das waren richtig zwei coole Tage. Das Wetter hat auch passt und so, wollen wir fairerweise dazu sagen. Aber das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich mir vorstellen, dass ich gern herfahre. Und deswegen war es dann so.
Jetzt muss ich ganz kurz erklären, Palifärstl, für alle, die sich jetzt nicht so gut auskennen in Wien, ist in der inneren Stadt, im ersten Bezirk, ganz in der Nähe von der Freiung, einem der wahrscheinlich ältesten und schönsten Plätze Wiens. Berühmtestes Unternehmen im Palifärstl ist bestimmt das Café Zentral, das wahrscheinlich Nummer 1 Café für alle Touristen. Die stehen da wirklich jeden Tag Schlange davor. Das ist allerdings auf dem Hintereingang vom Palifärstl. Da gibt es eine wunderschöne Passage, da sind sehr erfolgreiche Restaurants drinnen, wie das Beaulieu zum Beispiel, ein französisches Lokal, das 2-stöckig ist, sehr, sehr eng, sehr, sehr klein. Wird es bei euch auch so ähnlich sein?
Ja, also die Location ist klein, ist aber auch gut so. Einerseits natürlich ganz pragmatische Gründe, ich glaube, da kann heutzutage jeder Kollege, Unternehmer mit mir relaten. Kleine Konzepte sind einfacher und besser zu betreuen, sie sind flexibler, dynamischer. Ich glaube, gerade diese Zeiten, die was teilweise eben so up and down sind, ist das ganz wichtig, ja? Dass man eben langfristig denkt und das geht nur, wenn man eine gewisse Sicherheit haben kann. Ja? Da geht es um verschiedene Themen. Ja? Da geht es einerseits natürlich um das Wirtschaftliche, andererseits um Mitarbeiter, dann natürlich, wie gesagt, um die Dynamik bei dem Ganzen und natürlich auch um die Qualität. Also wie gesagt, Seesushi ist auf jeden Fall ein Konzept, das was Grenzen hat. Wir können keine 100 Sushi-Gäste machen am Abend oder so. Das wird nicht gehen. Egal wie gut, wie viele Menschen oder wann alles passt, so funktioniert das Ganze nicht. Ja? Sondern wie gesagt, wir sind klein, paar nette, feine Sitzplätze, haben das Ganze aber wunderschön gestaltet, haben einen tollen Architekten, der auch natürlich viele Materialien und vielleicht Werte, Gefühle, ja, haptische Eindrücke vom Salzkammergut natürlich nach Wien bringt. Und der Schwerpunkt ist natürlich auch auf Takeaway. Das muss man auch dazu sagen, Take-out, ganz ein wichtiger Punkt. Ich glaube, gerade in Wien, wir sind das noch nicht so gewohnt da im Salzkammergut, aber gerade in der Stadt ist das ein Riesenpunkt und ich bin ein großer Fan davon, weil ja auch ein bisschen unser Leitspruch ist Casual Dining bzw. Casual Eating for Everybody. Ja? Wir wollen keine Barrieren für irgendwen schaffen. Ich bin kein großer Fan von dem ganzen Hauben-Schickimicki-Thema, das habe ich alles in New York gehabt und respektiere das sehr viel, sehr groß, also wirklich Hut ab für alle. Wir haben diese Auszeichnung teilweise auch selber, machen aber kein Marketing damit, einfach weil ich glaube, dass man vielleicht da Sachen schafft, die man gar nicht will. Ich möchte, dass man komplett frei, egal wer man ist, egal welche Einstellung man hat, jeder einfach kommen kann, ohne dass er jetzt das Gefühl muss, er muss einen Anzug anziehen oder da jetzt irgendwie eine große Show markieren.
Robert schaut sehr glücklich aus. Ich glaube, man wird uns immer wieder mal finden, auch bei Seesushi in Wien.
Wobei mich schon interessieren würde, wie unterscheidet sich dann Seesushi Strobel zu Seesushi Wien?
Ja, also wie gesagt, da in Seesushi in Strobel ist ja das Ganze nicht nur jetzt ein einzelnes Restaurant. Wir sind ja da im Percose Hideaway, also ein Hotel im Hintergrund natürlich. Zusätzlich haben wir auch da in Strobel natürlich eine normale à la carte Küche von meinem Vater. Mein Vater ist ein sehr guter Koch auch, der seit Jahrzehnten inzwischen da die Küche führt, ja. Sag jetzt mal regional mit internationalen Einflüssen, auch auf einem sehr guten Niveau. Und bei uns da in Strobel ist ja das Spezielle eben, dass wir gerade hier eben die Möglichkeiten haben, dass wir zum Beispiel beides machen. Wir haben ganz viele große Familien, die kommen 10, 12 Personen, da essen Oma und Opa Beischl und der Schnitzel, die Kinder Sushi. Und das ist natürlich was, das kann man nicht nachmachen. Ja, in Wien haben wir nicht einmal den Platz für einen 10er Tisch zum Beispiel. Ja. Und das ist da eben schon was ganz Besonderes. Und das soll ja so bleiben.
Wunderbar, ich freue mich schon sehr drauf, das dann in Wien einmal zu sehen. Du bist ein Mensch, der nie stillsteht, das kann ich jetzt schon sagen, nach dieser knappen Stunde Gespräch und unserem Vorgespräch. Wohin geht die Reise noch? Welche Visionen sind da noch in deinem Kopf?
Sehr viele. also danke, das gefällt mir auf jeden Fall, dass man das vielleicht da so sieht. Ich habe noch ein zweites großes Projekt, ein Startup, das haben wir gegründet vor 2 Jahren inzwischen, ist eine Hotelmarke und Plattform, Slow Travel Hotel, so heißt das Ganze. Da sind wir auch sehr stark dabei, haben eine tolle Community aufgebaut, tolle Menschen dabei, auch die Mitarbeiter, die Slow Fam, wie wir das Ganze nennen, sind da wirklich stark involviert in das Ganze. Also das ist natürlich jetzt ein Main Focus natürlich, das Projekt, gemeinsam mit Seesushi. Und zusätzlich natürlich, sage ich ganz ehrlich, möchte ich natürlich, ich bin jetzt im Jänner 30, ist natürlich auch wieder anders, brauche ich nur eine gute Reflection, was ich meine 20er so gemacht habe, möchte ich natürlich diese beiden Projekte einfach so auf Schiene bringen, dass sie eben langfristig einen Mehrwert schaffen für die Gesellschaft und natürlich für Mitarbeiter, dass die ihr Leben auch mit dem gestalten können. Das war mein Ziel, dass ich da einfach was einbringe in die Gesellschaft durch diese Projekte. Langfristig gesehen werde ich natürlich gemeinsam mit meiner Schwester das Hotel einmal übernehmen. Das würde uns sehr stolz machen und freuen, wenn wir das dürfen. Und da unser Homebase und unser Leben weiter gestalten. Ja, also wenn man es natürlich nur über die ganze Zeit über Business und so weiter geredet, aber es gibt ja noch viel wichtigere Sachen im Leben, wie gesagt, Familie, Freunde, Freundin, Ehe, wer weiß. Mhm. Was alles hergeben, Kinder vielleicht einmal, ja, kann ich nicht mitreden, aber wahrscheinlich ist es dann so. Und ich möchte nicht der Mensch sein, der mit 50 oder mit 40 sozusagen alles hat, aber eigentlich nichts hat.
Wie schaut so ein Tag aus, wenn du einmal frei hast?
Und jetzt sind wir zurück im Salzkammergut.
Ja, wenn ich frei habe, ja. Interessante Frage. Also ich bin ehrlich gesagt so einen ganzen Tag nichts da mache ich nicht so gern, weil da fühle ich mich dann eben ziemlich gestresst innerlich. meistens, also mein Standard-Dog, und ich bin ein Fan von eigentlich, dass jeder Dog gleich ist, wenn es geht. Das ist eigentlich das Einfachste. Ich stehe um 6 Uhr auf und gehe mit meinem Hund über einen Husky, einen 5-Jährigen, genau. Stehe auf und gehe dann mit dem raus. 3/4 Stunde meistens. In Wald oft, manchmal radeln, manchmal laufen. Kommt drauf an, wie ich drauf bin, wie ich aufstehe. Genau, dann mache ich in der Früh meine ganze Korrespondenz, dass ich das aus dem Kopf habe. Das ist ganz wichtig, E-Mails und so weiter, dass ich mit dem nicht mehr befassen muss. Dann gehe ich frühstücken und dann gehe ich in die Küche, meistens um 9, schaue, dass alles passt, und dann eben ins Büro. Dann mache ich meine erste Deep-Work-Phase, meistens eine Stunde oder so. Dann Mittagessen, dann kurz nach dem Mittagessen meistens bis 2 nochmal Deep-Work, und dann von 2 bis 4 tue ich meistens nichts. Das heißt, im Garten chillen, mit meinem Hund spielen, Freundin, und dann meistens um 4 gehe ich arbeiten da rüber, so bis 9:30.
Mhm. Genau. Ab wie viel Grad springst du in den See?
Ich bin stark aufs Eisbaden gekommen, sage ich mal, die letzten Jahre. Coole Frage, freut mich voll. Weiß ich eigentlich gar nicht, wieso. War so ein Thema, vielleicht auch ein bisschen mit dem ganzen Hype, der da gekommen ist, ja. Und ich habe es dann wirklich eher so gemacht, weil wir da einen idealen Weißenbach neben uns haben, ja, der wirklich das ganze Jahr über sehr kalt ist und der inzwischen auch unglaublich beliebt ist bei Gästen. Wir haben da vorne einen Wasserfall zum Beispiel, das ist ein bisschen so mein Spot geworden. Und da geht man einfach fast jeden Tag eigentlich rein. Ja. Und um die Grad zu beantworten, das ist ganz interessant, wie macht man das Ganze? Ich meine, der kriegt nie über 12 Grad an der Weißenbach, und meistens so 7-8. Winter dann vielleicht ein bisschen kälter. Und wie macht man das? Ich habe meine alte Frau getroffen, wirklich, die ist im Jänner in See gegangen mit mir, da um 7 morgens oder so, nach einer Laufrunde, und die war wirklich sicher schon 80 Jahre. Und die hat mich dann angeredet, ja, super, dass du da gehst, und sie hat dann gefragt, ja, Wahnsinn, dass sie nur in den See gehen und so weiter. Und dann hat sie zu mir gesagt, ich habe dann eben gefragt, ja, aber wie, warum oder wie machen sie das? Und sie hat nur gesagt, so, man darf einfach im Sommer nicht aufhören, dass man reingeht.
Im Sommer nicht aufhört.
Im Winter, genau, und die geht jeden Tag in den See. Unglaublich. Die ist sicher 80 Jahre gewesen, also irre für mich. Ja.
Ist das dein Lieblingsplatz, der Wasserfall?
Ja. Ich habe ein paar Lieblingsplätze, aber ein paar sage ich nicht, natürlich.
Sag uns welche.
Wie gesagt, der Wasserfall natürlich, Top-Platz. Aber ich habe ganz viele Plätze Richtung Postalm. Wald ist so mein Gebiet, sage ich mal. Ich sage das nicht, wo ich hinzog, aus dem Fenster raus. Das ist eben Richtung Rettenkogel, Ringkogel. Das sind die größeren Berge rund um den Wolfgangsee. Das ist so mein Gebiet, genau, in dem ich sehr, sehr gern unterwegs bin und wo auch kein Mensch ist, wo ich allein bin. Und ich bin auch sehr gern allein.
Die anderen sind alle drüben am Schafberg.
Genau, das sind die Stodinger Berg, wie wir sagen. Das sind eben die Klassiker, ja, Richtung Mondsee und eben Wolfgang und so weiter.
Muss ich ein bisschen machen. Ich habe das Gefühl, du bist wahnsinnig weltoffen. Du hast sogar vom Hype gesprochen, auf den du aufgesprungen bist. Aber gibt es irgendwas, was du absolut altmodisch machst?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht für mich selber, ich bin vielleicht von der Einstellung her eher, von der Arbeitseinstellung her oft eher vielleicht altmodisch eingestellt. Ja, ich und meine Oma haben eine sehr gute Verbindung miteinander. Ich rede ganz viel mit meiner Oma. Meine Oma hat mir alle möglichen Werte eigentlich mitgegeben, was ich habe. Und da muss ich vielleicht sagen, ich bin da eher alt eingestellt. Also ich glaube, es gehört mehr gearbeitet. Ich glaube auch, dass man in der Arbeit einen guten Sinn finden kann. Und ich glaube, dass ganz viele Probleme heute entstehen, weil die Leute vielleicht auch nicht mehr so viel arbeiten. Ist vielleicht nicht so eine populäre Meinung, ich weiß. Aber wir haben gesagt, ich bin ehrlich und transparent, und da bin ich eher altmodisch eingestellt, ja.
Sollen wir noch eine letzte Frage stellen?
Unbedingt.
Bevor wir zum Wordrap kommen. Was würdest du jungen Menschen mit am Weg geben, die kurz davor stehen, den Sprung zu wagen und sich selbst zu verwirklichen? Vielleicht sogar jungen Menschen da aus dem Salzkammergut.
Es zu tun. Nicht zu viel nachdenken. Das ist, wir leben heute in einer Zeit, wo man das Gefühl gegeben wird über Social Media, ich muss alles geschafft haben bis 30. Ich muss reich sein, ich muss famous sein, ich brauche eine Frau, Kind, und ich muss aber auch ein Superman sein, ich muss maskulin sein, ich muss alles Mögliche haben, und trotzdem muss ich sozusagen ich selber sein. Ja? Und ich glaube, dass da viel zu viel drüber nachgedacht wird. Man kann in die 20er fast nichts verlieren. Wir haben so eine privilegierte Situation da. Was passiert denn, wenn ich jetzt irgendwas verhau, egal was das ist? ja, wow, dann komme ich halt wieder heim. Jeder hat Eltern da fast und jeder kann zurückkommen, sage ich mal. Das war früher oft nicht so. Früher waren immer die Zeiten, die Geschichten, wo meine Oma anhört, da hat es hopp oder trupp, 1 oder 0. Entweder ich mache das jetzt und verkack's, Entschuldigung für das Wort, und dann ist mein wirklich beeinflusst ist mein Leben. Wenn das da heutzutage ist, das größte Problem, dass mein Ego gebrochen ist. Und was die Leute nicht über einen sagen, ja, wie lange sagen sie es? Eine Woche und dann ist wieder was anderes.
Was sagen die Leute in Strobl über den Dominik?
Das wollte ich auch gerade fragen.
Schwere Frage. Ja, ich glaube, das ist vielleicht immer so, wie sagt man sich selber, wie sagen die anderen, gell? Oder wie hätten wir es gerne, dass an die anderen sehen? Ich hätte gern, dass mir die anderen vielleicht sehen, eben als jungen, motivierten Menschen, der was verändern möchte. Vielleicht sehen wir aber die anderen oft auch so, dass es vielleicht dann ein bisschen zu extrem ist für andere Menschen, wie ich das probiere oder einfach umsetzen möchte. Das verstehe ich aber auch und versuche an dem zu arbeiten, dass ich vielleicht nicht oft immer so rüberkomme und das ein bisschen ausbalancierter angehe.
Nein, nein, nein. Ich finde das großartig, warum ich auch diesen Podcast so liebe, den Nettzwieder-Salzkammergut-Podcast, weil du eben Nettzwieder bist. Du bist ein irrsinnig reflektierter, junger, gefühlvoller Mann und das war wirklich ein schönes Gespräch. Deswegen kommen wir jetzt zu unserem Word-Rap und du hast es ja vielleicht schon gehört. Du hast uns ja gesagt, du hast uns schon mal gehört. Das kommen folgende Fragen immer. Am Salzkammergut schmeckt mir?
Der Fisch.
Das war jetzt klar, oder?
Das muss sein. Am Salzkammergut taugt mir nicht.
Boah, das ist richtig schwer. Am Salzkammergut taugt mir nicht der Verkehr im Sommer.
Absolut, das haben wir schon öfter gehört, ja. Am Salzkammergut liebe ich
die Natur.
Im Salzkammergut fehlt mir
der Willpower, etwas zu verändern.
Interessant. Und am Salzkammergut ist das Allerwertvollste?
Die Menschen und die Werte.
Dominik, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Ich bin sicher, das wird ein Podcast, der sehr, sehr gut ankommen wird.
Und vielleicht ganz am Schluss, wann macht See Sushi Wien auf?
Wir werden im Dezember, also Ende des Jahres, öffnen. Wir haben es uns noch ein bisschen offen lassen, muss ich sagen. Wir haben uns noch kein Datum genannt. Ja, es kleine, ja, verschiedene Sachen, nicht, dass nur irgendwas daherkommt, ja. Aber ja, Dezember.
Viel Erfolg dafür und ich glaube, es wird das Salzkammergut in Wien gut repräsentieren.
Ich hoffe es, danke.
Danke dir.
Nettzwieder ist eine Produktion von Steiner Family Entertainment und der Zettelhofer.